Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden, Therapeuten, Therapeutin. Heute hörst du mich wieder hier in einer Solo-Folge und ich möchte mit dir diesmal das Thema Mikrobiom besprechen. Das heißt, wie ich das Mikrobiom sehe und verstehe und was es für einen Einfluss auf dich haben kann und vor allem, wie du einen Einfluss auf dein Mikrobiom haben kannst. Das Mikrobiom ist ja letztlich, sind es alle unsere Bakterien, Viren und Pilze, die in unserem Darm leben und die auch dort leben dürfen und sollen. Und das Wichtige bei diesen Bakterien, vor allem bei den Bakterien, ist, dass sie im Gleichgewicht sind. Das heißt, wir haben insgesamt 100 Billionen Lebewesen in unserem Darm, die in einer Koexistenz mit uns dort leben. Und wir haben immer auch gute und negative Bakterien, wobei so richtig negative Bakterien sind das oft gar nicht. Ja, anders jetzt wie Salmonellen, die wirklich nicht in den Darm gehören, sind es halt Bakterien, die, wenn sie überhand nehmen, ein Problem hervorrufen können. Aber auch diesen Anteil der Bakterien brauchen wir, damit wir ein gesundes und diverses Mikrobiom haben. Ich erkläre dir das Beispiel an der Entzündung. Entzündung in unserem Körper brauchen wir, damit wir eine effektive Immunabwehr machen können. Das heißt, wenn du dich irgendwie in die Haut schneidest, dann gibt es auch an dieser Stelle eine Entzündungsreaktion und diese Entzündungsreaktion hilft deinem Körper, diese Wundheilung im Prinzip gut durchführen zu können. Das heißt, wenn du jetzt nur antientzündlich wärst, dann würde deine Wundheilung zum Beispiel leiden. Wenn du aber zu viel Entzündung im Körper hast, dann kann es theoretisch bis hin zur Sepsis gehen, die dann tödlich ist. Also es geht in unserem Leben immer darum, dass wir in der Balance sind und diese Balance braucht auch unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien zwischen den Bakterien, die proentzündlich sind und den Bakterien, die zum Beispiel antientzündlich sind. Insofern, wir brauchen alle Beteiligten. Und das Mikrobiom hat mittlerweile einfach die Herausforderung, dass viele Faktoren, die zu einem gesunden Mikrobiom geführt haben, nicht mehr gegeben sind. Das heißt, wir ernähren uns anders wie unsere Großelterngeneration. Unsere Großelterngeneration hat viel mehr saisonal und regional gegessen und sie hatten auch nicht die Monokulturen der Pflanzen, die gegessen wurden. Das heißt, da gab es noch viel mehr unterschiedliche Sorten und mittlerweile, wenn du jetzt eine Aubergine zum Beispiel kaufst, die Aubergine sieht mittlerweile fast immer gleich aus. Sie hat die gleiche Dicke, die hat die gleiche Form und eigentlich sind Auberginen komplett unterschiedlich, groß, klein, dick, dünn, unterschiedlich farbig und das fördert, also quasi diese Unterschiedlichkeit fördert dann auch ein unterschiedliches Mikrobiom. Insofern war das ein Vorteil unserer Großelterngeneration, dass sie viel unterschiedlicher gegessen haben. Die haben auch viel nährstoffreicher gegessen, weil einfach die Lebensmittel noch mehr Nährstoffe enthalten haben. Es gibt zum Beispiel auch viele Studien, die gezeigt haben, dass innerhalb der letzten 40 Jahre zum Beispiel der Nährstoffgehalt einer Banane um 90% zurückgegangen ist. Bedeutet umgekehrt, man müsste jetzt 10 Bananen essen, um auf den Nährstoffgehalt einer Banane von vor 40 Jahren zu kommen. Und sowas zieht sich durchaus durch viele, viele Lebensmittel durch. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass mittlerweile sehr viel mehr Antibiotika eingesetzt werden. Das heißt, dass wir Antibiotika am Menschen einsetzen, teilweise auch direkt bei Kindern, wo das Mikrobiom noch in der Entwicklung ist. Wir setzen es aber dann auch in unseren Lebensmitteln ein. Ja, das heißt, gerade bei den tierischen Produkten, Fleisch, Fisch, ist viel zu viel und viel zu häufig dann schon mit Antibiotika gearbeitet worden, was auch wieder dann zu einer Verschlechterung unserer Diversität, unseres Mikrobioms führt. Und Daneben gibt es natürlich Einflussfaktoren, dadurch, dass wir mehr künstliche Stoffe in der Nahrung zu uns nehmen, mehr Emulgatoren, Konservierungsstoffe, die unser Körper so gar nicht kennt, unsere Verdauung nicht kennt und gar nicht weiß vielleicht, wie er die kompetent abbaut oder unschädlich macht. Und gerade bei den Konservierungsstoffen, die dienen ja dazu, dass eben bakterielles oder Pilzwachstum in Lebensmitteln reduziert wird. Diese Funktion verlieren sie natürlich auch nicht, wenn wir sie zu uns nehmen, sondern die behalten diese Funktion und haben damit natürlich auch einen Einfluss auf das mikrobielle Wachstum in deinem Darm. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir wenig Fertigprodukte zu uns nehmen. Je unverarbeiteter die Lebensmittel, umso weniger belastend sind diese Lebensmittel dann auch für den Darm. Und auch da hatten unsere Großeltern einfach gar nicht die Chance, so viele verarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen. Was auch ein Aspekt ist, ist tatsächlich der Stress, den wir mittlerweile haben, mit unserer ständigen Erreichbarkeit zum Beispiel. Permanent wird Dopamin ausgeschüttet, weil irgendwo was aufblinkt, Nachrichten. Wir können ständig Filme schauen, alles ist in der Reizüberflutung da und Stress ist natürlich auch einfach ein natürlicher Feind, in Anführungsstrichen, einer guten Verdauung. Es heißt Rest in Digest, Ruhe und Verdauen, und Ruhe bedeutet nicht, dass wir in einem ruhigen Raum sitzen unbedingt, sondern dass wir innerlich ruhig sind, dass wir innerlich darauf eingestellt sind, jetzt gut verdauen zu können. Im Prinzip sind wir von unserer Physiologie einfach immer noch Steinzeitmenschen. Wenn wir in der Steinzeit Angst hatten, dann sind wir nicht darauf programmiert gewesen, optimal zu verdauen. Weil wir normalerweise, wenn wir Angst hatten, sind wir gar nicht auf die Idee gekommen, uns gemütlich hinzusetzen und irgendwas zu vespern. Und dementsprechend davon geht auch unser Körper immer noch heute aus. Und wenn wir eine erhöhte Grundanspannung haben, dann wirkt sich das halt auch langfristig auf die Verdauung aus. Das heißt, die Magensäfte, Gallensäfte, Bauchspeicheldrüsensäfte werden weniger produziert. Die Darmmotilität, also die Darmeigenbewegung, ist weniger aktiv transportiert, weniger die Bakterien und den Speisebrei vorwärts, was dann wiederum zum Beispiel eine Dünndarmfehlbesiedlung begünstigen kann. Auch die Durchblutung unserer Verdauung ist tatsächlich reduziert, wenn wir gestresst sind. Und auch diese reduzierte Verdauung zum Beispiel führt nachweislich dazu, dass die Diversität unseres Mikrobioms runtergeht. Also insofern ganz, ganz viele Faktoren, die sich negativ auf unsere Verdauung auswirken können, und die wirken sich dann auch negativ auf unsere Bakterien aus. Doch warum ist es überhaupt interessant, ob die Diversität unserer Bakterien hoch oder niedrig ist? Tatsächlich haben wir Menschen gute 20 Verdauungsenzyme, um unsere Nahrung zu spalten. Und das ist bei Weitem tatsächlich nicht genug, und wir sind darauf angewiesen, dass die Bakterien mit ihren Tausenden von Verdauungsenzymen uns helfen, das, was wir nicht spalten konnten, verwertbar für uns zu machen. Das heißt zum Beispiel auch Ballaststoffe, die für uns keine Bedeutung hätten, wenn wir keine Bakterien hätten, weil die einfach durch uns hindurchwandern würden, die werden aufgespalten und daraus werden dann zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren gemacht. Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, auch Laktat, die Milchsäure wird daraus zum Beispiel gemacht. Und diese erfüllen verschiedene Funktionen in unserem Darm, aber auch in uns gesamt. Butyrat zum Beispiel ist der wichtigste Energieträger, damit deine Darmschleimhaut mit Energie versorgt ist, intakt ist, es nicht zum Leaky Gut kommen kann. Das habe ich übrigens in der letzten Folge besprochen. Wenn dich das Thema interessiert, hör dir mal die letzte Podcast-Folge an. Also Butyrat ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und tatsächlich, wenn wir genügend Butyrat-Produzenten Bakterien im Darm sitzen haben, wie zum Beispiel Fecalibacterium prausnitzii, dann versorgt uns das Butyrat auch mit Energie. Das hat Vorteile, indem wir ja im Prinzip Energie wirklich aus unserem Darm bekommen, aus Ballaststoffen, kann aber den Nachteil auch tatsächlich haben, dass wir auf einmal mehr Energie zu uns nehmen, bedeuten leichter auch zunehmen können, weil wir haben ja eigentlich nur Ballaststoffe gegessen und auf einmal werden daraus Fettsäuren, also sehr energiereiche Träger, die wir dann natürlich über unseren Darm aufnehmen. Aber diese Funktion an der Darmschleimhaut ist extrem wichtig beim Butyrat. Also das heißt, sie sorgt zum Beispiel dafür, dass sie intakt ist und dass sie auch nicht überempfindlich ist. Und bei Reizdarmpatienten haben wir eben diese Überempfindlichkeit unserer Schleimhaut. Und daneben produzieren unsere Darmbakterien noch sehr, sehr viel mehr. Zum Beispiel verschiedene B-Vitamine werden dort gerne produziert. Allen voran die Folsäure, Vitamin K, Melatonin. Melatonin wird 400 Mal mehr in unserem Darm produziert wie in unserem Kopf. Melatonin, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ist unser Einschlafhormon. Das heißt, es lässt uns gut ein- und durchschlafen und ist ein extrem wichtiges Antioxidant. Ein Antioxidant sorgt zum Beispiel dafür, dass wir langsamer altern. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du einen Apfel aufschneidest, dann wird er normalerweise braun und wenn du Zitronensaft darüber tröpfelst, dann wird er nicht braun. Im Zitronensaft ist Vitamin C und Vitamin C ist ein Antioxidant. Insofern, wenn du innerlich nicht braun werden willst, dann brauchst du zum Beispiel Melatonin. Und wenn du gut schlafen willst, was für deinen Darm auch essentiell wichtig ist, brauchst du Melatonin. Übrigens haben unsere Darmbakterien auch einen eigenen Tag-Nacht-Rhythmus. Tagsüber sind mehr die Bakterien aktiv, die für einen Stoffwechsel, für eine gute Verdauungsleistung verantwortlich sind und nachts sind mehr die Bakterien, die für eine Entgiftung verantwortlich sind, aktiv. Das heißt, obwohl du ein Mikrobiom hast, schwankt die Zusammensetzung tatsächlich zwischen Tag und Nacht. Vorausgesetzt, du selbst hast auch einen Tag-Nacht-Rhythmus. Wenn du jetzt Schicht arbeitest oder viel unter Jetlag leidest oder auch regelmäßig nachts anfängst zu essen und zu snacken, das bringt deine Bakterien nachhaltig durcheinander und dann geht deren Tag-Nacht-Rhythmus verloren und übrig bleiben eher die Bakterien, die dazu führen, dass du mehr Gewicht zunimmst. Also das heißt, die Tendenz zu Übergewicht und Diabetes, Bluthochdruck steigt, wenn diese Sachen nicht beachtet werden. Serotonin auf der anderen Seite, was auch gerne durch unsere Darmbakterien produziert wird, das kennen wir als Glücksmacherhormon, das wirkt nicht in unserem Gehirn. Das kommt aufgrund der Blut-Hirn-Schranke, die quasi unser Gehirn vom Rest vom Körper trennt, nicht dort an. Aber Serotonin hat entkrampfende Wirkung in unserem Darm, sorgt dafür, dass wir ein gutes Bauchgefühl haben, dass es eine Entspannung im Darm gibt. Insofern brauchen wir auch das extrem dringend, dass die Bakterien das produzieren. Und wie kriegen wir das letztlich jetzt hin, dass wir eine gute Diversität erhalten können, dass die Schleimhaut intakt ist und dass giftstofftragende Bakterien zum Beispiel möglichst niedrig sind? Giftstofftragende Bakterien sind sogenannte LPS-Keime, also das LPS steht für Lipopolysaccharid und das ist ein Toxin, was bei manche Bakterien gerne in der Zellwand haben. Zum Beispiel Escherichia coli oder Klebsiellen können das gerne in der Zellwand haben. Und wenn wir solche Bakterien viel im Darm haben, dann reizen die mit dem LPS zum Beispiel auch unsere Schleimhaut, können leichter zu Entzündung und zu Leaky Gut führen. Das wiederum ist für uns insofern interessant, wenn die Darmbarriere auf einmal aufgeht, dann gehen ja die Giftstoffe leichter noch in unseren Körper rein. Und an erster Front, direkt im Anschluss an die Darmschleimhautzellen, sitzt unser Immunsystem. Also wird erstmal das Immunsystem aktiviert, geärgert und dann kann es eben dazu kommen, dass wir Unverträglichkeiten entwickeln oder auch Autoimmunerkrankungen stehen stark im Verdacht, dass sie mit dem Mikrobiom zusammenhängen beziehungsweise mit der Darmschleimhaut. Spannender Punkt vielleicht an der Stelle, unser Mikrobiom entwickelt sich ja vor allem dann, wenn wir gerade frisch geboren wurden. Und da hat es einen Einfluss, ob wir normal vaginal auf die Welt gekommen sind oder per Kaiserschnitt. Und es hat einen großen Einfluss darauf, ob wir gestillt worden sind oder nicht. Zur Beruhigung ist es tatsächlich so, nach einem Monat nach Geburt erkennt man nicht mehr, ob ein Kind per Kaiserschnitt geboren wurde oder auf vaginalem Weg auf die Welt gekommen ist. Also insofern, die Natur gleicht da zum Glück wieder stark aus. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, dass es einen großen Einfluss auf unser Immunsystem gibt, gerade in den ersten Wochen und Monaten. Also ist das schon auch nicht ganz unrelevant und deswegen sehen wir ja auch bei Kaiserschnittkindern Autoimmunerkrankungen zum Beispiel häufiger oder Probleme mit dem Immunsystem wie zum Beispiel wie Allergien. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich das Stillen. Beim gestillten Kindern sind die Bifidobakterien, also ein Teil der laktatbildenden Bakterien, höher und das auch wiederum ist einfach für die Entwicklung eines ausgereiften Immunsystems von Vorteil. Also wenn man es irgendwie hinbekommt, dann ist Stillen definitiv die bessere Variante, wobei ich immer dafür bin, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappen sollte und das Ganze ein Riesenstress wird für die Familie, auch das ist ja wiederum negativ für das Mikrobiom. Insofern 5 Grad sein lassen. Ich würde es probieren, wenn es geht, und wenn es nicht geht, dann ist es so. Es gibt auch viele, viele gesunde Menschen und Kinder, die eben nicht gestillt worden sind. Also wie bekomme ich jetzt es letzten Endes hin, dass ich ein gutes, diverses, intaktes Mikrobiom habe? Einer der wichtigsten Punkte ist natürlich, was wir essen. Das heißt, hoher Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln und die möglichst divers, möglichst schön bunt. Das ist ein Aspekt. Das heißt, dass wir einen hohen Ballaststoffanteil haben. Viel Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte, das sind alles Faktoren, die da Vorteile bringen. Aber auch es gibt Lebensmittel, die enthalten Präbiotika. Präbiotika wie Inulin zum Beispiel sind ein Teil der Ballaststoffe. Und die finden wir dann in Lebensmitteln wie Chicorée, Topinambur, Spargel, Zwiebel oder auch Lauch. Also klassisch eher auch Sachen, die tendenziell blähend sind. Wenn du das nicht gewohnt bist, dann musst du halt einfach langsame Babyschrittchen machen, um zu versuchen, diese Ballaststoffe wieder heranzuführen. Das ist quasi wie wenn du untrainiert ins Fitnessstudio gehst, dann nimmst du halt erstmal kleine Gewichte, fängst an ein bisschen zu trainieren und irgendwann kannst du dann auch die schwereren Gewichte nehmen. Und so ist es bei den Ballaststoffen und Präbiotikern auch, dass man langsam anfängt, die Lebensmittel wieder einzudosieren. Man kann auch mit Präbiotika gekauften anfangen, den Darm zu trainieren. Das sind gute Alternativen für den Anfang, PHGG, partiell hydrolysiertes Guarkernmehl oder auch Akazienfasern und Inulin, FOS, GOS, also Galacto-Oligosaccharide zum Beispiel. Das sind schon eher die etwas komplexeren, die dann aber auch viel Wirkung haben können auf unsere guten Darmbakterien. Es gibt so ein paar Tricks, mit denen man arbeiten kann. Zum einen, gerade Hülsenfrüchte, sowas wie Linsen, sind nicht immer gut verträglich. Das liegt zum einen an den Ballaststoffen, kann aber auch zum anderen an Lektinen liegen. Lektinen sind Antinährstoffe bzw. Fraßschutz der Pflanzen gegenüber Lebenswesen, im Prinzip Insekten, Tiere, die die fressen wollen. Und meistens funktionieren diese Lektine so, dass die die Verdauung in irgendeiner Form stören. Und es gibt Lektine in jeder Pflanze. Nur es gibt Pflanzen, da sind wir gewohnt, die Lektine quasi abzubauen, und es gibt Pflanzen, da sind wir es nicht gewohnt. Und das hängt auch ein Stück davon ab, welche Genetik du mitbringst. Ja, wenn du jetzt Südamerikaner bist, hast du eine andere Genetik und scheinst die Lektine von südamerikanischen Pflanzen, wie zum Beispiel auch den Linsen, besser verdauen zu können. Und dementsprechend kann es Sinn machen, solche Lebensmittel vorzubereiten. Das heißt, bei Linsen mehrfach waschen. Ja, das heißt, man lässt die schön einweichen, 12 Stunden lang mindestens, tauscht bis zu 3-mal das Wasser aus. Dadurch lösen sich ein Teil der Lektine und man kann das Ganze im Dampfkochtopf dann kochen. Dadurch werden auch nochmal einen Teil der Lektine zerstört, weswegen es dann für dich besser verträglich ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, die Ballaststoffe sind immer noch enthalten, insofern für den Darm ist das Ganze immer noch total hilfreich. Ein anderer Trick ist, dass du Kartoffeln, Reis und Nudeln komplett abkühlen lässt. In diesem Prozess des Abkühlens entsteht in diesen Lebensmitteln resistente Stärke. Das ist Stärke, die du nicht mehr abbauen kannst. Das heißt, der Kohlenhydratgehalt reduziert sich, beziehungsweise der Kohlenhydratgehalt, den dein Zucker beeinflusst, reduziert sich und dafür hast du unverdauliche Kohlenhydrate, die dann wiederum Futter für deine Bakterien sind. Also gerade sowas wie Sushi-Reis oder wenn du einen Kartoffelsalat gemacht hast, der komplett abgekühlt ist, ist ein super Futter für dein Mikrobiom. Und daneben kannst du dann auch sowas wie Leinsamen verwenden. Leinsamen sind wirklich reich an Ballaststoffen, können auch die Verdauung so ein bisschen anregen und im Gang halten. Also sowas zum Beispiel morgens ins Müsli kann man auch mit Chiasamen machen oder mit Flohsamenschalen. Damit hast du einen guten Stuhltreiber, der quasi den Stuhl reguliert. Hier ist wichtig, dass man es quellen lässt zum Teil und auch vor allem viel trinkt, weil die viel Wasser binden können. Das ist etwas, was deine Darmbakterien extremst gerne mögen. Genau, was kannst du noch Gutes für deine Darmbakterien machen? Insgesamt fermentierte Lebensmittel, ja, das heißt sowas wie Kimchi, wie Sauerkraut, Kombucha, Milchkefir, Wasserkefir, können sehr, sehr interessante Lebensmittel sein. Wichtig wäre hier an der Stelle, dass die nicht pasteurisiert sind, damit die Bakterien ja in dem Produkt noch leben. Und gerade sowas wie Milchkefir, Wasserkefir, Kombucha kannst du auch selber daheim machen. Dann kannst du auch den Zuckergehalt besser beeinflussen. Das ist bei Milchkefir nicht so die Thematik, die sind meistens eh relativ arm an Zucker. Aber beim Kombucha und beim Wasserkefir, da brauchst du ja Zucker zum Ansatz und da kannst du dann einfach weniger nehmen und dadurch wird das echt eine richtig gesunde Sache. Du nimmst auf der einen Seite zum Beispiel auch Milchsäure zu dir, die deinen Darm ansäuert. Leicht sauer ist dein Darm ideal für deine guten Bakterien, das heißt, die begünstigen das Wachstum von Bifidobakterien, Lactobacillen, Fäkalibakterien, Prausnitzii oder Akkermansia. Und sie erschweren es den negativen Bakterien wie den LPS-Keimen, dass die dann anwachsen können. Und sowas regelmäßig zu trinken kann halt eine sehr, sehr gute Unterstützung sein. Was du möglichst reduzieren solltest, ist tatsächlich weißer Zucker oder Zucker allgemein. Kann einen negativen Einfluss auf die Bakterien haben, dass LPS-Keime leichter wachsen. Es kann auch ein Pilzwachstum wie Candida fördern. Also sowas gerne reduzieren. Auch Weißmehl ist nicht ideal. Bitte hier nicht dogmatisch werden. Auch ich esse Zucker, auch ich esse Weißmehl, auch ich trinke mal ein Gläschen Wein. Alles in Maßen. Es ist wirklich das, was du 80% der Woche machst. Das hat einen Hauptanteil an Einfluss auf deine Gesundheit, auch auf deine Darmgesundheit. Und ich bin wirklich kein Fan von Dogmen, dass es immer so ist und du darfst keine Ausnahme machen. Das ist meistens für dein Sozialleben nicht gut und wenn es für dein Sozialleben nicht gut ist, ist es auch für deine Gesundheit nicht gut. Es gibt bei allem eine Grenze, auch hier, wir müssen einfach es schaffen, in der Balance zu sein. Insgesamt wenig Fertigprodukte, gerade wegen den Zusatzstoffen, auch sehr, sehr wichtig. Und das muss man leider sagen, tierische Fette können ein Problem sein. Es scheint LPS-Keime und auch Schwefelwasserstoffbildner zu fördern, wenn wir sehr viele tierische gesättigte Fettsäuren zu uns nehmen. Also auch da bin ich kein Fan von Extremen, sowas wie Keto oder Carnivore, wo man sehr ins Extrem geht, kann man mal vielleicht für kurze Zeit unter, fachkundiger Anleitung durchführen. Aber ich würde es nicht in eine Regelmäßigkeit oder in eine langfristige Ernährung übermünden lassen. Was auch einen Einfluss auf dein Mikrobiom hat, was man nicht unterschätzen sollte, ist regelmäßiger Alkoholkonsum oder wenn du rauchst. Ja, ich denke, da braucht man nicht drüber reden, dass das keine sinnvollen Sachen sind, das regelmäßig oder überhaupt zu machen. Und ja, lass auf jeden Fall, guck dir deinen Stress an. Haben wir auch schon einige Folgen dazu gemacht. Mit Clara Hanstein zum Beispiel über Angst, mit Sandra Weber über das vegetative Nervensystem. Also hör dir gerne diese Folgen an, wenn du mehr zum Thema Stress und Stressmanagement lernen willst. Und dann neben dem, was du isst und was du nicht isst, ist ganz wichtig, wie du isst. Ideal isst du in Ruhe, das heißt ohne Ablenkung am Handy, Fernseher. Du isst in Gesellschaft und du kaust gut. Das Kauen ist insofern wichtig, weil wir im Speichel schon Verdauungsenzyme haben, die helfen, unsere Nahrung vorzuverdauen. Das ist der eine Aspekt. Und je kleiner das Ganze zerkleinert ist, umso leichter hat es der Rest des Verdauungstraktes, weil unser Magen hat am Ende einen Schließmuskel. Und dieser Schließmuskel lässt Partikel, glaube ich, bis 2 Millimeter nur durch. Also wirklich winzig klein.
Und wenn du da so einen ganzen Brocken runterschlingst, dann muss das eben so lange im Magen verbleiben. Und das ist nicht gut, ja, weil dein ganzes Verdauungssystem, was die Magensäure angeht, einfach durcheinander kommt. Das fördert eine Magenschleimhautentzündung, wenn das zu lange im Magen liegt. Insofern gut in Ruhe kauen ist das A und O. Und was auch wichtig ist, ist, wie viel Pause du zwischen den Mahlzeiten lässt. In den Pausen zwischen deinen Mahlzeiten steigt der Reinigungskomplex ein, der Migrating Motor Komplex, einer der wichtigsten Schutzmechanismen deines Körpers gegen die Dynamphiebesiedlung. Und nach 90 Minuten nichts gegessen, fangen die ersten Reinigungswellen an und sind dann alle 60 bis 90 Minuten. Und wenn du 4 bis 5 Stunden das durchgehalten hast, dann hast du circa 3 Reinigungswellen hinter dir, was einfach für deinen Verdauungstrakt unfassbar essentiell wichtig ist. Genau, das wären so für mich die wichtigsten Aspekte. Das heißt, dein Darm, dein Mikrobiom ist ein Ökosystem, in dem gute und schlechte Bakterien zusammenleben. Diese Bakterien können, also wenn wir quasi ein Bakterium herausgreifen, ist es extrem schwierig zu sagen, ob das nur gut oder nur schlecht ist, weil es kann sein, dass dieses eine Bakterium etwas Positives macht, wenn es alleine ist, und etwas Negatives, wenn es in der Gemeinschaft ist, oder es macht was Positives, wenn der pH leicht sauer ist, und es fängt an, was Negatives zu machen, wenn der pH ins Basische geht. Also insofern sehr, sehr schwierig alles zu interpretieren. Wichtig ist es, dass dein Darm leicht sauer ist. Da helfen dir zum Beispiel Milchsäuren aus fermentierten Lebensmitteln. Es helfen dir die kurzkettigen Fettsäuren und das Laktat, was deine Darmbakterien an sich produzieren. Und es hilft dir nicht unbedingt, wenn du zu viele Basensalze zu dir nimmst, weil auch das kann dazu führen, dass dein pH im Darm, im Verdauungstrakt einfach zu hoch ist. Also insofern hier wirklich aufs Gleichgewicht schauen, Basics einhalten, Essenspausen gut kauen, divers essen, pflanzlich, farbig essen, gerne über den Bio-Supermarkt schauen, ob es unterschiedliche alte Gemüsesorten gibt, um das Ganze abwechslungsreicher zu gestalten. Und was tatsächlich auch nicht verkehrt ist, ist saisonaler Essen. Das heißt, das, was dann gerade in der Jahreszeit primär wächst, das dann auch essen. Und wenn es nicht mehr wächst, dann versuchen zu vermeiden. Auch hier nicht dogmatisch, aber im Winter irgendwelche Erdbeeren essen, das halte ich einfach für Quatsch. Die müssen irgendwo eingeflogen worden sein oder unter Bedingungen, die, sag ich mal, sehr unnatürlich sind, hochgezüchtet worden sein. Ich hoffe, du hast ein bisschen ein besseres Verständnis vom Mikrobiom bekommen. Lass mich gerne mal deine Gedanken wissen. Du kannst mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben an hello@darmmitaussicht.de. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich auch gerne über eine Bewertung freuen. Und insofern hören wir uns bei der nächsten Folge.